Vom Prager Frühling 1968 berichtete er als Fernsehjournalist. Mit den roten Zellen der 1970er Jahre diskutierte er als Professor für Politikwissenschaft und im russischen Archangelsk baute er eine Hochschule für Sozialpädagogen auf. Friedrich Karl Schmidt, der heute in Schruns lebt, lässt sein ereignisreiches Leben in einem Roman Revue passieren. Und warum dieses halb autobiografische, halb fiktive Buch ausgerechnet Dorfgeflüster und nicht etwa Weltenbummler heißt, das hat der Autor Ingrid Bertel erzählt.
Das durchdringende Heulen der Sirene riss Fritz aus dem Traum. Gerade als er so schön und weich Gitarre spielte wie sein Vater. Und da drängte sich auch schon dessen Stimme ins Bewusstsein. Fritz, aufstehen, Fliegeralarm, mach schnell!
Mit einem verängstigten kleinen Jungen beginnt Schmidts Roman Dorfgeflüster. Der Bub erlebt die Berliner Bombennächte 1945.
Schlaftrunken zog er Jacke und Mantel über den Pyjama, schnappte den am Bett lehnenden Rucksack, trippelte an der Hand der Mutter in den Keller, den Teddybären fest an sich gepresst. Vater hatte ihn als Teil der Notausrüstung akzeptiert, kannte den Starrsinn des Jungen, wollte nicht abermals vom Luftschutzwart gerüffelt werden wie Wochen zuvor, als sich der Bub brüllend geweigert hatte, ohne den Bären zu gehen.
Aus der Sicht eines Kindes ist das zunächst beschrieben. Eines Kindes, das eigentlich seinen Vater nicht so recht versteht.
Ja, mein Vater war, das gehört wohl auch zu dieser Zeit, ziemlich autoritär. In der damaligen Zeit waren ja Schläge auch in der Schule durchaus noch fast normal. Hände vor und eins drauf. Und mein Vater war pädagogisch, war nicht gut. Er war ein guter Wissenschaftler, aber pädagogisch war nicht so viel drauf. Aber er hat mich doch eine ganze Menge gelehrt. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er so viel Geduld mit mir hatte. Ich war kein leichtes Kind und kein Jugendlicher, kein Leichter. Und letzten Endes war er doch ein guter Vater.
Es gibt da ganz anrührende Szenen in dem Buch. Etwa wenn der kleine Junge weggeworfene Zigarettenstummel aufsammelt, den Tabak herausbröselt und seinem Vater dann diesen Tabak bringen will. Und der Vater weiß das von sich. Er sagt, das hast du schon gut gemeint, aber nimm mir nicht das letzte bisschen Stolz.
Ja, beim Schreiben ist man manchmal ja sehr überrascht, wie viel das Unterbewusstsein an Eindrücken gespeichert hat und was da alles rauskommt, an die man jahrelang, jahrzehntelang nicht mehr denkt. Und dann kommen all diese Sachen, die einen emotional irgendwann mal betroffen haben, die kommen wieder raus. Auch die Bilder sind sehr deutlich da. Etwa gerade bei dieser Szene mit dem Tabak, wie der Junge das den Tabak dann ins Klo spülen musste und die Tränen, die ihm daraus kamen, das sind so Sachen, die bleiben einem, glaube ich, das ganze Leben. Das sind so emotionale Kindheitserinnerungen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas behält.
Sie siedeln Ihre Figuren ja an in einem größeren Umfeld, in einem Dorf, das dann zu einer Kleinstadt wird und wo eigentlich alle Menschen im gleichen Betrieb, im gleichen Unternehmen arbeiten. Also eine patriarchale Struktur, ja, sich daraus ergibt.
Es ist eine Kleinstadt, es ist nie geworden. Es ist ein Dorf geblieben, eine Marktgemeinde genauer. Und es ist tatsächlich dieser Monopolbetrieb beherrscht eben auch so ein Dorf. Auch bis ins Kulturelle, Sport, Gesangverein, Kirche, alles. Irgendwie bekommt von so einem Industriebetrieb dann Finanzierung. Und dadurch entstehen natürlich auch Abhängigkeiten. Das ist so ein geschlossenes System auch, aus dem es eigentlich auch schwer ist, da auszubrechen. Und der Junge wollte nie in diesem geschlossenen System bleiben.
Es gibt ja ein Tabu, ein Geheimnis in diesem Dorf. Und das Geheimnis hat mit der Zeit des Nationalsozialismus zu tun und mit dem, was man damals lebensunwertes Leben nannte. Ein Thema, das auch in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht ist, wenn man daran denkt, dass die Leichen dieser ermordeten Kinder identifiziert wurden und zugeordnet wurden. Wie sind Sie auf das Thema gestoßen?
Es gab tatsächlich so einen, diesen behinderten Franzl Plähe, den gab es tatsächlich, mit dem wir unseren Schabernack trieben, weil wir das nicht verstanden haben als Kinder. Ich muss allerdings dazu sagen, es besteht also keine Verwandtschaft jetzt mit der Dynastie dort, mit der Industriedynastie. Das nicht, das ist natürlich Roman dann. Und ich denke, das kann man auch im Roman so halten. Aber es war tatsächlich so, dass das auch im Bewusstsein der Menschen damals, wie die mit Behinderten auch umgingen, auch nach dem Krieg, glaube ich, noch lange so war, wie im Nationalsozialismus. Man hat sie verspottet, man hat ihnen nichts gegeben, sie hatten keine Ansprüche, wenig Rechtsansprüche auch. Das hat sich erst sehr, sehr langsam entwickelt, glaube ich, alles. Ne?
Sie lassen diesem Jungen ja Gerechtigkeit widerfahren. Sie retten ihn erst mal vor den Nationalsozialisten und sie statten ihn dann auch aus mit finanziellen Möglichkeiten, ihn und seine Mutter. Ist das ein Versuch, eine andere Gesellschaft zu zeichnen? Eine, die das Tabu, die das Schweigen durchbrechen kann?
Ja, sicher spielt dieser Gedanke eine ganz wesentliche Rolle dabei. Und ich glaube schon, dass sich auch im Bewusstsein der Menschen inzwischen schon sehr viel getan hat auch.
Ihr Protagonist bricht aus dem alles beherrschenden Unternehmen in diesem Dorf. Er wird Journalist und er erlebt als Journalist den Parker Frühling. Haben Sie den selber auch erlebt?
Ja.
Als Journalist?
Ja. Damals war ja Österreich eigentlich sehr offen und hat eine Menge, Tausenden von Flüchtlingen auch die Chance gegeben, eben neu anzufangen oder überhaupt existieren zu können. Und ich denke, da war Österreich schon auch ein Musterbeispiel. Auch diese Härte, die dahinter stand, als dann die Grenzen zugingen und die Verfolgungen losgingen und ja auch Hinrichtungen eben. Und ich habe später auch in Ungarn gedreht und habe dieses System ja auch ein bisschen von innen kennengelernt und mit diesem Abhörsystem und all diese Geschichten. Das war schon ein schreckliches System.
Ihr Journalist im Buch hat dann Kontakt zu einer etwas zwielichtigen Gestalt, einer Art Spion, so genau lässt sich das nicht sagen. Haben die Journalisten damals mit solchen Menschen kooperiert?
Ja, das war ein abgesprungener GSSR-Agent und er hat viele Möglichkeiten auch dem Fernsehen verschafft, die so auf normalem Weg, jetzt über die Botschaften zum Beispiel, nicht mehr möglich war. Das ging von Visa bis zu Drehgenehmigungen. Natürlich musste man auch entsprechend bezahlen. Aber diese Figuren gab's.
Helmut Zilk, der damalige Fernsehdirektor, spätere Wiener Bürgermeister, hatte ja posthum einige Flecken auf seiner Weste wegen dieser Zusammenarbeit. Für Sie nachvollziehbar oder zu kritisieren?
Das war damals für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Als ich das erste Mal davon las im Profil, war ich erschüttert eigentlich, weil ich habe Herrn Zilk immer geschätzt und er war für mich immer auch ein guter Direktor. Und ich weiß auch von ihm, dass dank seiner Hilfe damals aus der Tschechoslowakei in der Krise eine Reihe auch von Journalisten, die sonst wahrscheinlich liquidiert worden wären, die er geholfen hat zu retten. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall mindestens zwei Seiten bei Helmut Zilk.
Es ist die Faszination des Journalismus, aber auch das Leiden an diesem Beruf, das diesen Protagonisten kennzeichnet. Stimmen Sie mit dem überein?
Ja, das auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir haben ja auch damals beim ORF auch versucht, Menschen zum Beispiel zu helfen. Zum Beispiel ein Fall war bei uns in der Hauptabteilung, dass einer bekam seine Zeiten nicht angerechnet, weil er im KZ war. Und dann hat ein Kollege von uns, hat auch durch einen Film, hat ihm das verschafft eigentlich. Es gab, denke ich, eine ganze Reihe von Journalisten, die auch so dachten und versuchten, auch manche Dinge wenn man das so machen kann, überhaupt wieder gut machen. Oder den Opfern auch zu helfen eben.
Was hat Ihnen letztendlich die Freude an diesem Beruf vermiest?
Die Freude hat es mir eigentlich nie vermiest. Es ist nur ganz schwierig, eine große Familie mit diesem Journalistenleben in Einklang zu bringen. Das ist ein Grund. Und das zweite war, immer wenn eine Geschichte interessant war und ich habe angefangen zu recherchieren und wollte immer tiefer recherchieren, dann musste ich schon wieder eine neue Geschichte machen. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Ich konnte nie weitermachen in dem Fall oder in dieser Geschichte.
Sie sind ein Hochschullehrer geworden.
Ja.
Wie hat sich das ergeben?
Durch eine Ausschreibung in der Zeit. Die haben ausgerechnet in Schleswig-Holstein, im nördlichsten Bundesland, einen Politologen gesucht. Jemand mit Praxis auch im Bereich Medien. Sie haben auch jemanden gesucht, der politisch neutral ist. Es war damals die schwierige Zeit der roten Zellen. Insofern war auch, ja sagen wir mal, ein bisschen der Wiener Schmäh und so. Gegen den Humor waren die roten Zellen oft machtlos. Wenn man darüber gelacht hat, war der Dampf draußen. Das war schon reizvoll und wahrscheinlich haben sie mich deshalb auch genommen. Aber ein bisschen gelangweilt hat mich schon. Und deshalb auch dann mein Trip nach Russland immer wieder. Ich habe mich sehr lange auch mit dem Kommunismus eben beschäftigt. Und das war auch gut so, gerade angesichts der roten Zellen. Die konnten mir nichts über Marx und Lenin erzählen. Das habe ich ihnen immer um die Ohren schlagen können. Und ich habe dann auch über Medienpädagogik auch eben meine Erfahrungen aus der Medienpraxis mit einbeziehen können.
Sie waren aber offensichtlich fasziniert auch von der damaligen Sowjetunion, haben sich dorthin beruflich begeben.
Ja.
Was war der Impuls dafür?
Also Russland hat mich schon immer interessiert. Ich habe sehr früh zum Beispiel russische Opern sehr gerne gehört. Russische Musik war ich immer begeistert und ich habe viele russischen alten Schriftsteller auch gelesen. Mich hat man mal in Russland gefragt, was war mein Lieblingsschriftsteller und ich sagte Gogol. Also waren die ganz überrascht, dass jemand aus dem Westen den überhaupt kennt. Ne? Dieses Land, es ist faszinierend, es ist riesig groß, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie groß das eigentlich ist. Und es hat eben so viele Facetten, so viele Seiten. Und für mich war ganz wichtig, Deutschland, auch Österreich natürlich mit, hat Russland viel angetan im Krieg. Und ich hatte das Gefühl, so ein bisschen was kann man auch selbst dazu beitragen, um das wieder gut zu machen, wenn das überhaupt möglich ist. Frieden eben durch persönliche Begegnungen schaffen.
Sie haben dort eine Fakultät aufgebaut?
In Archangelsk, ja. In Archangelsk. Das ist ganz im Norden, also ungefähr 1000 Kilometer nördlich von Moskau. Damals war das noch so, in der Sowjetunion durfte man nur mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff hin. Bahn durfte man nicht fahren, weil da überall militärische Sperrbezirke waren. Später fuhr ich dann auch mit der Bahn, ist viel interessanter, auch mit Studenten fuhr ich dorthin. Archangelsk, das klingt so fremd, aber es ist eine große Hafenstadt auch. Viel ist kaputt und marode, die Infrastruktur und alles, auch Schmutz. Und dann war ich eingeladen, auch eben bei einem Zeitungsjournalisten und seine Frau war Musiklehrerin. Und dann spielte sie, als sie hörte, ich kam von Wien, Schubert und sang die Texte auf Deutsch. Also es ist diese Diskrepanz auch in Russland. Auf der einen Seite hochintelligente, sehr gut ausgebildete Menschen und auf der anderen Seite im Dorf einfach schlimm, kann man sich kaum vorstellen.
Sie haben dort Sozialpädagogik gelehrt. Eigentlich was ganz anderes, als Sie zuvor gemacht hatten.
Nein, ich habe nicht Sozialpädagogik gelehrt. Ich war nur an der Fakultät und habe gelehrt, aber System über der Bundesrepublik Deutschland. Also Politik, Sozialpolitik, das waren auch dort meine Fächer. Und damit eben die Studierenden Praxis hatten und reden konnten mit einem Sprachträger, wie das so hieß, habe ich eben diese Fächer gegeben und das hat die auch sehr interessiert. Und nach einiger Zeit kam auch die Frage, wie lange ich glaube, bis die Sowjetunion damals eben das Niveau im Westen erreicht hat. Und dann habe ich zurückgefragt, wollen Sie eine ehrliche oder eine höfliche Antwort? Und sagten sie, natürlich eine ehrliche. Und ich antwortete dann, wenn ich ehrlich bin, schätze ich mal 3 Generationen.
Würden Sie bei dieser Einschätzung bleiben?
Ich glaube, die war ganz gut.
Wenn man Ihr Buch liest und jetzt Ihnen auch reflektierend über die eigene Biografie zuhört, dann scheint ein ganz starker Impuls zu sein, das, was durch den Zweiten Weltkrieg an Wunden den Menschen zugefügt worden ist, diese Wunden zu verarzten, diese Wunden heilen zu lassen, auch indem eine andere Haltung eingenommen wird.
Ich denke, da ist sehr viel dran, ja. Vielleicht an einem Beispiel kann ich das konkretisieren. Am Tag des Sieges, der wird in Russland ja immer ganz groß gefeiert im Mai, waren wir auch eingeladen. Und da marschierten ja alle mit den Orden auf und so, wie das halt so üblich ist. Und nachher machten sie fürs Fernsehen damals ein Interview mit mir. Und ich sagte, ja, also eben auch diese Schuldfrage für den Krieg. Und plötzlich kam ins Stocken und kam ins Weinen. Entschuldigung, merkt jetzt noch auf so. Mir war das furchtbar peinlich. Aber dann, jedenfalls habe ich dann gehört, das hat die Menschen viel mehr beeindruckt, als wenn ich noch so klug gesprochen hätte.
Diese Geste des Verstehens.